Es kam nun doch sehr viel schneller als erwartet, der Luftschlag der USA gegen den Iran. Trump entschied sich damit gegen seine eigenen Wahlkampfversprechen, die USA aus Kriegen herauszuhalten. Der Druck der Argumente, der Iran stünde tatsächlich kurz vor einer Atombombe, war schlussendlich zu zwingend. Folgt man den Informationen aus Washington und Jerusalem, ist das Atomprogramm Irans damit gestoppt. Doch wie wird der Iran reagieren? Wird das Mullah-Regime auf Gegenschläge auf USA-Einrichtungen verzichten? Oder stürzt die ganze Region ins Kriegschaos? Entscheidend dabei wohl, wie sich die Zivilgesellschaft im Iran verhält. Kann es der Opposition gelingen, das verhasste Regime zu überwinden? Wie realistisch ist ein solches Szenario und welche Risiken birgt es? Und schließlich gibt es nun paradoxerweise durch die Militärschläge der USA eine Chance auf Frieden. Damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Omid Nuripur, Vizepräsident des Deutschen Bundestages von Bündnis 90 Die Grünen, in Teheran geboren, bis zum 13. Lebensjahr auch dort aufgewachsen und zu Zeiten des ersten Golfkrieges nach Deutschland gekommen. Herzlich willkommen. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag von der CDU-CSU-Fraktion. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Nuripur, die USA sind in den Krieg Israels gegen den Iran eingetreten. Aus Ihrer Sicht für die Region und für die Welt ein richtiger Schritt?
Zunächst einmal ist ein Iran mit der Atombombe eine Gefahr für den Weltfrieden, für die Region, für Europa. Und deshalb ist es gut, wenn dagegen was getan wird. Wir haben eine israelische Aktion gerade im Laufen, die sehr lange vorbereitet worden ist, wo die Israelis auch sehr klare Grenzen sehen, die politisch auch vorbereitet haben, kommunikativ vorbereitet haben. Und jetzt gehen die Amerikaner mit da drauf. Und auf der einen Seite ist das militärisch so, dass bestimmte Dinge nur von den Amerikanern angegangen werden konnten. Anlagen, die so tief unter der Erde sind wie in Fordo beispielsweise, da kommen die auch die Israelis nicht rein. Die Amerikaner sind da jetzt reingekommen mit ihren bunkerbrechenden Bomben. Auf der anderen Seite ist aber jenseits davon, gerade im politischen Raum, mein fester Eindruck und nicht nur meiner, sowohl in der Kommunikation als in der Frage, was danach eigentlich passiert, die amerikanische Regierung nicht besonders sortiert. Und das ist bei der Ernsthaftigkeit der Lage doch besorgniserregend. Mhm.
Herr Laschet, US-Außenminister Rubio hat gestern in einem Interview gesagt, die Welt sei nun ein sichererer Ort. Teilen Sie die Analyse?
Ja, wenn die Gefahr einer Atombombe, die gebaut werden könnte, ausgeräumt ist, ist die Welt ein sicherer Ort. Aber die nächsten Tage werden jetzt entscheiden, ob die nächsten Tage sichere Situationen erzeugen oder ob jetzt sehr schnell der Krieg auch beendet wird. Und ich finde, er könnte jetzt leichter beendet werden. Der Kern des Ziels ist erreicht. Die Amerikaner haben bisher gesagt, Regime Change ist nicht der Grund des Krieges. Und auch die Israelis könnten mit dem, was sie erreicht haben, zufrieden sein.
Dennoch sorgt man sich darum, ob es vielleicht einen Gegenschlag von Seiten Irans gibt. Sehen Sie die Gefahr auch? Teilen Sie die Sorge?
Ja, sicher. Bei diesem Regime weiß man es nie genau. Wobei ich denke, dass sie natürlich auch in dem internationalen Umfeld sich bewegen. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Straße von Hormuz, also eine ganz enge Meerenge vom Persischen Golf zum Indischen Ozean, wo alle Energietransporte der Welt drüber laufen, sperren, blockieren, dann treffen Sie da zu 5% die USA und zu 50% China. Also könnte ich mir vorstellen, dass China auf den Iran einwirkt, das nicht zu tun. Heute ist der iranische Außenminister in Moskau. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Russland in der jetzigen Phase ein Interesse hat, dass das Ganze dort eskaliert. Aber dazu
obwohl es den Ölpreis und damit die Einkommen für Putin ja verbessern würden.
Ja. Ölpreis nach oben treiben. Im Moment wirkt das aber noch nicht richtig. Aber noch ein solcher Konflikt, wo ja dann auch die Solidarität Russlands, die sie im Moment gar nicht leisten kann, gefragt wäre, kann auch nicht im Interesse Putins sein. Aber man weiß es nicht und deshalb kommt es auf viel Besonnenheit in den nächsten Tagen an.
Die Mullahs drohen ja mit Vergeltung. Wie könnte denn die aussehen?
Es gibt eine Bandbreite, die ist riesig, was die Iraner jetzt tun könnten.
Was sie tun, ist, dass sie jetzt Israel weiter beschießen?
Ja, die schießen weiter auf Israel, aber es gibt eine Reihe von anderen Dingen, die sie tun können. In Europa, in den USA gibt es natürlich besorgte, völlig berechtigte Sorgen, dass jetzt beispielsweise jüdische Einrichtungen ins Visier genommen werden, amerikanische Einrichtungen ins Visier genommen werden. Deshalb ist auch gut, dass es jetzt grundsätzlich genauer hingeschaut wird und dass wir auch die Sicherheit innenpolitisch hochfahren. Aber gleichzeitig beispielsweise die Straße von Hormuz zu schließen, das betrifft nicht nur die Chinesen, das trifft vor allem die anderen Golfanrainerstaaten, die ja bisher sehr zurückhaltend sind und auch massiv auf Deeskalation setzen. Auch deswegen ist das für die Iraner sowas wie ein Doomsday-Szenario. Also wenn die das Gefühl haben, dass das Regime eh nicht stehen wird und es fallen wird und dann vor allem auch die Befehlsketten brechen, die Generalität ist halbwegs nicht mehr da. Die sind getroffen worden. Viele von ihnen sind nicht mehr am Leben. Der Revolutionsführer ist in entscheidenden Stellen teilweise nicht erreichbar, weil er sich so eingebunkert hat, dass man auch am Telefon nicht mehr mit dem bestimmte Befehle abholen kann. So, in der Situation ist natürlich Chaos vorprogrammiert von der iranischen Seite. Und in diesem Chaos können sie gigantischen Schaden anrichten. Wenn die Iraner tatsächlich sehr viel angereichertes Uranium mitgenommen haben, und ich teile sehr, dass die Einschätzung sehr nachvollziehbar ist, dass die Bombenbaufähigkeit des Irans im atomaren Bereich jetzt massiv beschädigt, dezimiert und wenn nicht gar komplett vernichtet worden ist, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass sie eine schmutzige Bombe bauen. Die Gefahr gibt es weiterhin und die Möglichkeiten gibt es noch weiterhin. Gibt es da noch eine ordnende Hand? Weiß man nicht. Haben Sie den Eindruck, das Gefühl, dass das Regime zerfallen wird? Kann sein. In dem Augenblick gibt es eine sehr kritische Phase, wo wir nicht wissen, was sie tun werden.
Würden Sie sagen, dass es auch Vergeltungsschläge gegen US-Basen geben könnte?
Das ist alles möglich. Ich glaube, dass die iranische Führung weiß, dass wenn sie anfangen, nach amerikanischem Leben zu trachten von amerikanischen Staatsbürgern, dass das auch für Trump kein Halten mehr geben wird und dass Trump schon aus innenpolitischen Gründen mit einer ganz anderen Härte zuschlagen wird müssen, als er es jetzt getan hat. Mhm. Aber nochmal, die Frage ist, wenn das iranische System jetzt nicht mehr gesteuert ist in allen Umfängen. Wenn teilweise an den Rändern die Leute das Gefühl haben, jetzt kann ich meinen Befehlshaber nicht erreichen, jetzt muss ich die Rache selbst in die Hand nehmen, dann ist es natürlich eine andere Gelegenheit und das hat ein ganz anderes Risikoniveau. Mhm.
Gegen Israel hat der Iran nach diesem US-Angriff ja weiterhin auch Raketen geschossen, auch nach Tel Aviv, auch im Süden des Landes sind Raketen eingeschlagen. Spricht das dafür, dass das Regime in Teheran auf gar keinen Fall aufgeben wird?
Na ja, also eine Aufgabe des Systems stand ja bisher auch nicht zur Debatte. Es ist ja nur die Frage, wollen Sie den Krieg jetzt beenden? Konflikt beenden?
Das meinte ich auch.
Den werden Sie aber nicht beenden, ehe die Israelis die Angriffe nicht stoppen. Mhm. Also insofern, solange Israel angreift, muss man damit rechnen, dass es auch Anschläge auf zivile Ziele in Tel Aviv oder anderswo im Lande gibt. Und ja, das ist immer die schwierige Abwägung. Deshalb, ich glaube, der Zeitpunkt wäre jetzt da, auch für die Israelis. Sie haben einen Erfolg erzielt, nachdem sie schon die Hisbollah im Libanon ausgeschaltet haben, indem es einen Regime-Change in Syrien gab und der Iran und die Hisbollah rausgedrängt sind, haben sie jetzt den Kern des Bedrohungsszenarios getroffen, vor dem sie seit Jahren Angst haben. Und deshalb ist der Zeitpunkt da, jetzt zurückzukehren.
Mhm. Die iranische Atombehörde hat ja gleich nach den US-Schlägen erklärt, dass sie weitermachen in dem Programm. Ist denn gesichert, dass die Anlagen in Fordo überhaupt so zerstört sind, dass dort gar nicht mehr eine Anreicherung stattfinden kann?
Das wissen wir nicht genau. Das wissen die Amerikaner, glaube ich, auch nicht genau. Wird man wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfahren. Man muss wissen, diese Kette dieses iranischen Atomprogramms, die ist natürlich älter als das Mullah-Regime. Hm. Das hat angefangen schon unter dem Schah. Der damalige amerikanische Präsident Ford war sehr vorsichtig, bei diesem Programm zu helfen. Also man hat auch damals schon misstraut, entsteht da möglicherweise eine Bombe. Aber man hat es unter Kontrolle gehabt. Und dann ist die erste, wie Sie das nannten, islamische Bombe in Pakistan erreicht worden, was dann im Iran wieder zu Anstrengungen geführt hat, aber nie mit der Aussprache, wir wollen auch die Bombe erreichen. Nur wenn sie wie in Fordo so tief unter der Erde ihre Anlagen haben, dann spricht es ja eher dafür, dass es nicht ein normales ziviles Kernkraftwerk ist, sondern dass da etwas verborgen werden soll. Und wie weit das jetzt zerstört ist, das weiß niemand.
Mhm. Herr Noyepour, Sie haben gerade eben schon gesagt und von den Milizen gesprochen, von den Proxys des Iran, Hamas, Hisbollah, Houthis und so weiter, die es ja überall gibt, dass dort mitunter, wenn man den Iran nicht mehr erreicht, Chaos ausbrechen könnte. Wie groß schätzen Sie die Gefahr denn tatsächlich ein, dass diese Milizen, dass diese Terrorgruppen sich so selbstständig machen, dass sie die ganze Region in ein Chaos stürzen?
Ich habe nicht nur die Proxys gemeint, ich habe auch teilweise das Regime selbst gemeint, was an den Rändern ja relativ schnell die Kontrolle verlieren kann. Die Gefahr hängt ehrlich gesagt von relativ subjektiven Wahrnehmungen ab, wie groß denn eigentlich die Angst ist. Nochmal, das Parlament hat gerade gesagt, die Straße von Hormuz soll geschlossen werden. Das kann eigentlich, und das ist ehrlich gesagt auch nicht das erste Mal, das haben sie häufiger immer wieder gedroht, und zwar seit 1980, und haben dann daraufhin auch erklärt, dass sie das tun werden, nicht tun werden, und am Ende ist es nie passiert, weil die wussten, die Konsequenzen werden verheerend sein, auch für den Iran selbst.
Ja,
die Frage ist, und weil es dahinter immer eine machtpolitische, logische Hand gegeben hat, die jeweils auch geschaut hat, was schadet denn eigentlich dem Bestand des Regimes? Die Frage ist, wird es das noch weiterhin geben in vollem Umfang? Wir hatten auch schon mal Fälle bei Leuten, wo man das Gefühl hatte, da hat nicht jeder gewusst, was der andere tut. Bei denen in den USA beispielsweise wirklich Leute angeheuert worden sind, die Terroranschläge hätten verüben sollen. Wo im Nachhinein nicht ganz so klar war, ist das wirklich die gesamte Befehlskette gegangen oder nicht. Man darf das nicht unterschätzen, wie sehr sich das alles selbstständig machen kann. Wenn die grundsätzliche Impression im Iran ist, das geht zu Ende oder wir verlieren gerade einfach zu viel und es geht nicht mehr, dann ist alles möglich und das muss man einfach auch mit bedenken. Wenn ich noch eines noch zum vorherigen noch ergänzen darf, das ist ja ein Mantra. Urananreicherung ist unser fundamentales Recht. Das haben die teilweise in der Schule seit 20 Jahren irgendwie unterrichtet. In der Grundschule haben sie Kinder nachgeplappert, auf dem Schulhof nachsingen müssen. Und wenn die jetzt sagen, das geben wir niemals auf, ist das einfach eine unglaublich große Identitätsthematik und eine hohe Symbolik, die sich dahinter verbirgt. Was sie damit nicht meinen, ist, dass die Iraner die Bombe bauen werden. Aber das ist das, was wir alle verstehen und verstehen müssen, weil, da hat Herr Laschet völlig recht, weil die gesamte Arithmetik des Atomprogramms, wenn man sich anschaut, die Berichte der internationalen, unabhängigen internationalen Atomenergiebehörde, die haben so viel mehr gekauft, zusammengezimmert, zusammengebastelt und angereichert, als sie bräuchten für ein reines Ziviles. Und deshalb muss man weiterhin davon ausgehen, dass die Bombe haben wollten. Nur muss man auch davon ausgehen, dass das jetzt mit dem Samstag, mit dem Angriff der Amerikaner jetzt auf Jahre, vielleicht deutlich länger und vielleicht für immer auch vom Tisch ist. Aber die werden nicht mehr einfach so in der Bombe bauen.
Aber muss man nicht auch fragen, warum der Iran überhaupt das für eine zivile Nutzung braucht? Weil Atomkraftwerke, bei dem, was sie an Energie zur Verfügung haben, Öl, Gas, Sonne, Wasser,
klar,
die brauchen doch gar keine Atomkraftwerke.
Klar, aber auf der einen Seite gibt es relativ viel Missmanagement, deshalb gibt es immer noch Blackouts in vielen Teilen des Landes. Früher gab es sie auch in der Hauptstadt. Jetzt ist es immer noch Thema. Und zweitens hat das, wie gesagt, das ist das Recht. Das ist das, was immer gesagt wird, die Selbstverständlichkeit von, wenn wir denn eine unabhängige und stolze Nation sein wollen, dann müssen wir natürlich auch diesen einen zivilisatorischen Schritt gehen, den alle anderen ja auch gegangen sind in anderen Ländern. Also müssen wir das machen. Das ist viel Symbolik, viel Rhetorik. Dahinter verbirgt sich natürlich die militärische Nutzung, das ist keine Frage. Aber es geht nicht um eine Energierechnung, die tatsächlich rational von A bis Z geht. Und am Ende sagt man, Mensch, wenn wir jetzt Windräder aufstellen, würden wir es genauso gut.
Mhm. Herr Laschet, ist ja viel darüber spekuliert worden, wann und ob Donald Trump überhaupt eingreift. Auch der Außenminister Wadefuhl hat noch gesagt, er ginge davon aus, dass das im Endeffekt gar nicht passiert. War jetzt mal eine Fehleinschätzung. Warum hat Trump denn aus Ihrer Sicht nun doch sehr schnell eigentlich eingegriffen?
Also ich glaube, zum einen konnte niemand wissen, was er genau macht. Und er ist in den Wahlkampf hineingegangen. Er will in 24 Stunden den Krieg Russland-Ukraine beenden. Er will die Amerikaner zurückziehen überall in der Welt. Er will nicht mehr, dass amerikanische Soldaten irgendwo engagiert sind. Er hat sogar die gesamte Entwicklungshilfe quasi auf Null gefahren, weil auch internationaler Einfluss nicht mehr gefragt ist. Er kümmert sich nur noch um innenpolitische Belange. So, jetzt ist er aber in eine Situation gekommen, dass dieser Druck entstanden ist, natürlich auch aus Israel, aber auch aus dem eigenen Land. Die einzige Waffe, die in diese tiefen Bunker hinein kann, sind die, die er jetzt genutzt hat für diesen Angriff. So, und ich glaube, das war die Abwägung. Und wenn man sich dann die Kommunikation dazu ansieht, hat er ja auch erklärt, die Flugzeuge sind rein. Und er hat es kommentiert, als sie schon wieder raus waren. Sie sind jetzt raus. Damit ist das alles erledigt. Und jetzt können wir über Frieden verhandeln. Die Flugzeuge sind auch nicht gestartet von irgendeiner Basis in der Region, sondern aus Missouri, was man sich auch mal vorstellen muss,
was für eine Strecke, das für ein
Aufwand ist, quer um die halbe Welt zu reisen, um so gezielt diese Schläge zu machen. Und er hat in seiner MAGA-Bewegung, also in seiner politischen Unterstützer-Fangruppe, jetzt auch schon die ersten Kritiker, die sagen, du hast uns was anderes versprochen.
Ja.
Und deshalb hat er das Problem, wenn der Iran jetzt zurückschlägt, muss er ja dann weitermachen. Oder er macht nicht weiter, dann gilt er als weicher Präsident. Also es ist für ihn eine ziemliche Zwickmühle. Und er hat sich jetzt am Samstag so entschieden. Das Beste wäre, wenn es jetzt dabei bliebe.
Wie hoch schätzen Sie denn das innenpolitische Risiko für ihn ein? Sie haben es ja beschrieben. Also nicht nur aus der MAGA-Bewegung, von den Republikanern kommt Kritik, von den Demokraten sowieso.
Ich weiß es nicht, aber ich habe eben Sigmar Gabriel gehört, der mir die gleiche Frage gestellt hat und hat gesagt, es ist mir eigentlich relativ wurscht, ob der ein innenpolitisches Problem hat.
Frage,
hier geht es um eine ganz andere außenpolitische Frage. Mhm. Ob er dadurch geschwächt ist in seiner eigenen Parteibewegung, weiß ich nicht. Aber ob die, die danach kommen, besser sind, wissen wir auch nicht.
Ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind in Teheran geboren. Bis zum 13. Lebensjahr haben Sie dort gelebt. Mit was für einem Grundgefühl betrachten Sie die ganze Malaise im Moment?
Also es ist erstens gut, wenn dieses Regime keine Atombombe hat. Zweitens habe ich, wie gesagt, nicht den Eindruck, dass die Amerikaner wirklich abschließend wissen, was sie da wollen und wo das enden soll. Es ist genauso, wie Armin Laschet gerade gesagt hat. Er hat gesagt, ich will kein Regime Change. Jetzt hat er gepostet, warum eigentlich nicht. Gleichzeitig erklärt sein Außenminister, wir sind auf keinen Fall im Krieg mit dem Iran. Das macht alles keinen Sinn, wenn man das alles nebeneinander setzt. Das spricht eher für disruptive Kommunikation und relativ wenig Vorbereitung. Gleichzeitig ist es so, also mir geht es persönlich so und ich bin nicht der Einzige, es geht sehr, sehr vielen Menschen gerade so. Wir versuchen eigentlich die ganze Zeit herauszufinden, wie es unter den unseren geht. Meine Verwandten versuchen aus Teheran rauszukommen, die einen haben es geschafft, sind jetzt in Gegenden, wo eigentlich reiche Gegenden, wo es eigentlich kein Brot gibt, weil auf einmal ganz, ganz viele Menschen hingekommen sind. Andere wiederum können Teheran beispielsweise nicht verlassen. Das ist im Übrigen eine Metropolenregion. Ich weiß gar nicht, womit ich es vergleichen soll, von gigantischem Ausmaß. Es gibt keinen Treibstoff mehr. Wenn der amerikanische Präsident sagt, also heute müsst ihr jetzt aus Teheran raus, das ist absurd. Also New York City ist ungefähr die Größenordnung, die mir jetzt einfällt, zu New York, nicht das Hinterland, aber ungefähr so groß ist es. Und da kann man nicht einfach raus. Und wir sind jetzt ehrlich gesagt alle damit beschäftigt, rauszufinden, wie es unseren Leuten geht, in einer Zeit, in der auch das Internet komplett abgestellt ist. In der jetzt beispielsweise das berüchtigte Evin-Gefängnis getroffen worden ist. Die Israelis sagen, die haben das Tor getroffen, damit die Häftlinge rauskommen. Jetzt kommen ohne Ende Meldungen raus, auch von Oppositionellen, dass da Hunderte von politischen Gefangenen, die ja nun die wehrlosesten von allem sind, die ja unter der Folter des Regimes stecken, dass die jetzt verletzt worden seien. Ich kann nichts davon gerade verifizieren, weil es nicht wirklich ein Internet gibt, wo man irgendwelche Daten, Zahlen rausbekommt. Aber das ist ungefähr die Gemütslage. Ich habe Nachrichten bekommen von einer Tochter eines politischen Gefangenen, als Trump gesagt hat, evakuiert Teheran, wo sie weinen und schreien, sagt, wie soll ich denn das eigentlich machen? Wie soll mein Vater da raus? Der ist im Gefängnis. So, jetzt sitzt sie zu Hause oder auch irgendwo anders und ist selber geflohen und dann fragt sich, wie es jetzt ihrem Vater geht. Also so ungefähr geht es, glaube ich, nicht ihr und mir, sondern so ziemlich allen, die da emotionale Bindungen in das Land haben.
Wenn man den Iran betrachtet, inwiefern muss man zwischen Regierung und Zivilgesellschaft unterscheiden?
Die Unterscheidung muss erfolgen und ist auch gigantisch, weil sehr viele Leute dort leiden unter der Unfreiheit und dem Terror, das ja nicht nur die Region betrifft und Israel betrifft, sondern auch das eigene Volk durch dieses Regime. Und natürlich wollen die Leute Freiheit, aber die wollen ja dann in einem freien Iran leben können. Und wenn Bomben fallen, gerade für die Älteren ist das traumatisierend, die haben alle in den 80er Jahren erlebt, wie jeden Tag Bomben fallen im Iran-Irak-Krieg, dann ist das nichts, wo man jetzt das Gefühl hat, jetzt großartig, jetzt gehen wir jetzt mal auf der Straße tanzen. Und wenn dann aufgerufen wird, die Iraner mögen intern Widerstand leisten, die sind nur noch mit Überlebenskampf gerade beschäftigt. Da ist nur noch der Kampf da, um zu gucken, wie man und wo man bleibt und wo man die eigenen Familienmitglieder irgendwo hinbringen kann, damit nichts passiert. Die Angst ist gigantisch und überdeckt natürlich die gesamte Freiheitsbewegung.
Herr Laschet, ist das auch eine Rechtfertigungsgrundlage für den Angriff dieses Unrechtsregime im Iran?
Nein, das wäre ja nur dann, wenn man das Ziel hätte, Regime Change. Dass das, was jetzt da passiert rund um dieses Gefängnis, möglicherweise der Versuch war, einige, die dort inhaftiert sind, rauszukriegen. Einige sind wohl geflohen, aber Omid Nuripur beschreibt es ja richtig. Das sind die Meldungen der einen Seite, die andere Seite hat andere Meldungen. Und am Ende gibt es sicher auch zivile Opfer. Also das kann man das nicht vorstellen, wie man ein Gefängnis so aus der Luft bombardiert, dass nur das Tor kaputt geht und sonst niemand getroffen wird. Also das war nicht das Hauptziel und das hätte auch keine Rechtfertigung. Die völkerrechtliche Rechtfertigung kann man nur ableiten, wenn man Herr Degen von der Uni Bonn hat das mal so aufgelistet, der Völkerrechtler, wenn erstens klar erkennbar ist, das Regime sagt seit Jahrzehnten, wir wollen den Staat Israel vernichten.
Das macht, seit 45 Jahren.
Das macht kein Land der Erde. Es gibt viele Konflikte, aber kein Land sagt, ein anderes soll vernichtet werden. Putin fängt,
ja
jetzt
leicht,
fängt jetzt leicht mit solchen Tönen an gegenüber der Ukraine, aber er sagt eher, die sind Teil unseres Landes. Mhm. Aber vernichten sagt eigentlich niemand auf der ganzen Welt. So, das ist der erste Teil. Der zweite, Atomenergiebehörde hatte konstatiert, das erste Mal, die ansonsten immer sehr wohlwollend auch berichtet hat, wir sind jetzt auf einem Anreicherungsgrad von 60%. Der könnte in den nächsten 2 Wochen auf 90% steigen. Damit ist die Bombe noch nicht da, aber der Schritt dahin wäre ein großer. Und das Dritte ist, wenn das eintritt, der Prozess irreversibel. So, und dann argumentiert der Völkerrechtler, kann man sagen, es ist so etwas wie ein Präventivschlag. Aber diese drei Bedingungen müssen stimmen. Das ist völkerrechtlich extrem umstritten. Es gibt andere Völkerrechtler, die sagen, das geht gar nicht. Aber das ist das einzige Argument, dass das Mullah-Regime ein Unrechtsregime ist, ist völkerrechtlich kein Argument, das einfach anzugreifen.
Wenn ich noch eins hinzufügen darf, die Israelis argumentieren ja mit einer massiven, immanenten Bedrohung ihres eigenen Landes, mit der Rhetorik des iranischen Regimes und der anstehenden drohenden Atombombe. Die Amerikaner sagen nicht, dass die Israel beistehen. Die Israelis könnten könnten die USA um Beistand bitten, völkerrechtlich. Und dann wäre es vom selben Sachverhalt quasi gedeckt. Die amerikanische Regierung sagt, wir verteidigen USA. Auch deswegen, weil innerhalb des republikanischen Lagers es hoch umstritten ist, ob man überhaupt noch für irgendjemand anderes auf der Welt noch irgendwas machen solle. Damit sind sie komplett jenseits jeder Argumentation, warum man es eigentlich macht. Zumindest im Rahmen des Rechts. Eigentlich sind sie nur noch mit der Frage der Opportunität beschäftigt. Die sagen, jetzt war die Chance gut, die Israelis haben die Luftwaffe ja ausgelöscht, die Lufthoheit war gut genug und also haben wir jetzt mal zugelangt. Das ist keine wirkliche Begründung, der ich jetzt von heute auf morgen folgen kann. Mhm.
Am Anfang, Herr Nuripur, als die Israelis auch ranghöhere Anführer des Regimes und des Militärs getötet haben, gab es ja durchaus auch innerhalb der iranischen Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle Zustimmung. Gab es auch eine Art Mehrheit, die diese Schläge gut geheißen hat? Und wie groß ist die Sorge im Iran, dass das Regime im Zweifel jetzt noch härter gegen die eigene Bevölkerung auch vorgeht?
Also in so einem Land die Mehrheit zu bemessen, halte ich für ganz schwierig. Ich maß mir das nicht an. Ich meine, wir reden über Generationen von Leuten, die jetzt von Propaganda des Staatsfernsehens da irgendwie beschallt worden sind. Da kann ich jetzt nicht sagen, jetzt wie das jetzt tatsächlich mehrheitlich gesehen wird. Ja, und es gibt natürlich viele Leute, die Verwandte hatten oder die sie verloren haben in Gefängnissen, die hingerichtet worden sind, die sagen, naja, das trifft ja jetzt nicht die Falschen. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Momente wirklich der großen Verzweiflung und der Angst. Es gab am Anfang von eine Meldung, die israelische Armee auch korrigiert hat, nämlich dass auch in Bushehr im Süden des Landes das AKW getroffen worden sei. Gab ja auch am Samstag, als die Amerikaner angegriffen haben, massive Explosionen wiederum in derselben Stadt, auch in der Nähe vom AKW. Alles bisher nicht klar, was das geworden ist. Man muss davon ausgehen, dass wenn eine Bombe auf dem AKW fällt, dass es einen Super-GAU gibt. Das geht eigentlich ganz, ganz unwahrscheinlich anders. Und das wäre natürlich dann verheerend. Und im Übrigen nicht nur für den Iran, sondern für die gesamte Golfregion.
Ja, klar.
Und da sitzt man dann vor so einer Meldung oder hört, dass es Explosionen gegeben hat in dieser Stadt, in dieser Hafenstadt und weiß nicht, wo es lang geht. Ich kann nur wiederholen, auch die ärgsten Kritiker des Regimes, auch diejenigen, die massiv drunter gelitten haben. Ich kenne Leute, die im Gefängnis waren oder sind, die sagen, wir sind jetzt eigentlich nur noch damit beschäftigt, dass wir jetzt irgendwie das überstehen und dass uns die Bomben nicht auf den Kopf fallen.
Herr Laschet, in den vergangenen Tagen wurde ja viel über das Zitat von Bundeskanzler Merz diskutiert, Stichwort Drecksarbeit. Es wurde sogar Strafanzeige jetzt gegen ihn gestellt. Führt Israel tatsächlich einen Stellvertreterkrieg der USA und des Westens gegen den Iran?
Also, das hat er nicht gesagt, dass das ein Stellvertreterkrieg meint. Und die Strafanzeigen, ich sag mal, also wenn Didi Hallervorden jetzt Strafanzeigen stellt, der noch vor kurzem sich AfD-freundlich geäußert hat, dann ist das auch kein Maßstab. Er greift das Wort ihrer Kollegin auf, die sagt, erledigt der jetzt nicht die Drecksarbeit, freut sich über das Wort und erklärt das dann. Was gemeint ist, ist, glaube ich, jedem Zuhörer klar. Der Iran bedroht nicht nur Israel, sondern er bedroht auch Europa. Viele der Raketen haben auch Reichweiten, die bis nach Europa gehen. Und insofern ist ein Ende dieses Atomprogramms auch ein Dienst an Europa. So denke ich,
war es gemeint. Ist das dann nicht, dass Israel stellvertretend für den Westen kämpft?
Na gut, es kämpft erstmal um seine eigene Existenz. Und das haben wir ja eben gesagt, ist der eigentliche Grund, weshalb es überhaupt eine Rechtfertigung gibt. Der Nebeneffekt ist, die ganze Welt wird beruhigt. Aufatmen, insbesondere die Nachbarländer. Also Saudi-Arabien hat keine Atombombe, UAE hat keine, die Vereinten Arabischen Emirate haben keine Atombombe, Katar hat keine Atombombe. Wenn der Iran sie hätte, fürchte ich, setzt eine Spirale ein, dass Saudi-Arabien sie auch haben will. Und dann ist die Welt definitiv unsicherer, wenn wir noch mehr Atommächte haben. Also insofern, wenn es erfolgreich war, ist es ein Dienst an der Region, vor allem in erster Linie an Israel, aber auch an Europa.
Darf ich da so halb widersprechen? Weil ich teile alles, was Herr Laschet gesagt hat, was Sie gesagt haben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Gefahr, dass so manche Schurkenstaaten, wenn ich jetzt mal diesen nicht sauberen Begriff hier verwenden darf, sich anschauen und sagen, es gibt Gründe, warum Nordkorea nicht angegriffen wird. Die haben die Bombe nämlich schon. Also es kann natürlich auch einen anderen Druck reinbringen für Proliferation. Und dass mehr Staaten sagen, wenn wir die Bombe hätten, könnte uns das nicht passieren. Was den Iranern passiert ist, dass ihre Lufthoheit plötzlich komplett weg ist. Dass jetzt irgendwie jeder da reinballern kann, wie er eigentlich wollte. Das gibt's auch. Wenn ich darf, sage ich noch drei Sätze zum Thema Drecksarbeit. Weil ganz ehrlich, auf der einen Seite ficht mich das emotional nicht an, weil ehrlich gesagt die Wortwahl Einzelner ist wirklich sekundär verglichen mit dem, was ich beschrieben habe, wie es den Leuten geht und wie wir gerade da irgendwie vorankommen. Trotzdem, wenn wir über Tote und Verletzte reden, hat es einen Hauch, was heißt ein Hauch, hat das irgendwie einen Geschmack von Rücksichtslosigkeit, wo ich nicht sicher bin, ob der Bundeskanzler sich damit einen Gefallen tut. Und wir haben die Situation, dass wenige Tage später der iranische Außenminister dem deutschen Außenminister gegenüber saß und die sollten miteinander irgendwie verhandeln und Ergebnisse erzielen. Auch das macht es nicht einfacher. Also ich wünsche mir sehr, dass diese Art und Weise, die zeitgeistig gerade bei Staatschefs einzieht, dass man einfach mal jetzt mal frei Schnauze redet, wie man Bock hat, was vielleicht sympathisch ist, jetzt hier nicht bei uns einkehrt, weil es am Ende beim Regierungschef nicht hilft, auf internationaler Ebene einfach mal rauszuhauen, was ihm durch den Kopf geht.
Ja. Über das Wort, jeder nutzt Wörter, wie er sie benutzt, klar. Aber dass in so einer Situation klare Sprache auch wichtig ist.
Klar.
Aber halt ich,
geht auch anders
als ja, mit dem Begriff. Ja, natürlich geht es anders als dieses Wort. Aber das halte ich Friedrich Merz zugute, dass jeder weiß, was er meint. Olaf Scholz konnte manchmal minutenlang reden und du wusstest am Ende nicht, was er meinte. Und das ist, glaube ich, so eine Typfrage, ob man sich so klar artikuliert, ob man das Wort hätte sagen müssen. Kann sein. Aber insgesamt hat er ja auch heute noch einmal gesagt, also er bedauert nicht den Angriff der Amerikaner. Und das ist eine klare Aussage.
Es ist aber auch keine Außenpolitik aus einem Guss, ne? Wenn der Außenminister das Gegenteil
sagt. Ja, aber der Kanzler gibt die Richtlinien vor.
Ist richtig.
Und ich finde richtig, dass er das so klar sagt. Denn da sollte man jetzt auch nicht lavieren. Wir hätten vielleicht Trump nicht geraten, es zu tun. Aber wenn er es getan hat, können wir heute analysieren, es war erfolgreich und hoffentlich wirkungsvoll.
Ich muss aber auch noch, wenn ich noch darf, ich würde gerne auch noch eine Lanze brechen dafür, dass man grundsätzlich wieder zurückkehrt zu Zeiten, in denen der Außenminister grundsätzlich vorsichtiger und anders argumentiert hat als der Rest des Kabinetts, weil er derjenige ist, der dann die schmutzigen Hände tatsächlich auch schütteln muss und wo er den Leuten gegenüber sitzt, mit denen er Ergebnisse bei Verhandlungen erzielen muss, wo wir sehr viel deutlicher und klarer sprechen können.
Herr Noipur, Trump sprach in der letzten Woche mit Putin und sprach im Zusammenhang mit der Ukraine von Putins Krieg. Wenn man jetzt analog dazu den Israel-Iran-Krieg sieht, ist das Trumps Krieg jetzt? Könnte man das so sagen?
Ehrlich gesagt geht es darum, dass es in erster Linie der Iran keine Atombombe bekommt. Und das geht alle an, die kein Interesse daran haben, dass ein solches Regime in der solche Fähigkeiten hat und auch, wie hat sie gerade auch beim Thema Proliferation, unantastbar ist. Die Ukraine ist Putins Krieg, weil er ihn begonnen hat und weil er ihn auch jederzeit beenden kann. Aber die Ukraine ist unsere Nachbarschaft, ist unsere europäische Ordnung. Und ich habe die letzten Tage ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt in der Situation, in der der Druck auf die Ukraine massiv steigt, die militärische Rücksichtslosigkeit Russlands, auch zivile Ziele, Wohnhäuser anzugehen, massiv zugenommen hat, dass wir jetzt ehrlich gesagt ein Stückchen den Fokus verlieren. Das dürfen wir nicht. Die Auseinandersetzung um die Ukraine ist eine, die um unsere Sicherheit sich massiv dreht, wie kaum eine andere auf der Welt.
Herr Laschet, wenn wir uns jetzt mal das grundsätzlich auch militärstrategisch in der Region angucken. Israel war ja gerade sehr mit Gaza beschäftigt. Warum hat es jetzt losgeschlagen?
Ja, ich würde das zurückführen auf diesen Zeitplan, den es jetzt gab, dieses Zeitfenster. Diese Aktion war überhaupt nur möglich, weil zuvor die Hisbollah im Libanon zerschlagen war. Hätte es die Hisbollah noch mit der militärischen Ausrüstung gegeben, wie sie vorher war, hätte das ja einen unmittelbaren Einschlag auch dann in Israel gehabt. Also das war Voraussetzung dafür, dass das möglich war. Mhm. Aber mit Gaza hat das zunächst, das hängt zwar zusammen, weil alle Konflikte vom Iran ja in den letzten Jahren finanziert und gesteuert wurden, aber die Lösung des Gaza-Konflikts und die Lösung der Palästinenserfrage wird eine Aufgabe sein, die für Israel jetzt nach dem Ende des Irankriegs wieder auf der Tagesordnung ist. Die ist nicht weg. Und es muss eine Lösung geben, mit der beide Seiten leben können.
Mhm. Herr Nouripour, wenn wir mal so ein bisschen auf die Neuordnung des Nahen Ostens schauen, die ja jetzt irgendwann kommen muss, anders geht's ja gar nicht. Israel wurde von Jordanien und auch von anderen arabischen Staaten bei den Angriffen geholfen. Also die Anschläge Irans auf Israel wurde von anderen Staaten, so rum, Jordanien und arabischen Staaten, mit vereitelt. Ist das schon ein erster Blick dahin, wo die Reise gehen könnte im Nahen Osten?
Wir haben ja ehrlich gesagt eine komplette Weltordnung, die neu im Entstehen ist. Es ist ja nicht nur der Nahen Osten. Früher war es so, dass Paris und Frankreich irgendwo eine Depesche geschickt haben, dann haben die Staaten gemacht oder die Nichtstaaten gemacht, was dann gewollt war. Dann waren es immer mal die Amerikaner und jetzt kommen wir in ein Zeitalter, wo es halt nicht mehr ganz so einfach ist und wo wir halt gefälligst dringend gucken müssen, dass wir als Europäer ja auch unsere eigene Rolle spielen und vorkommen. Wenn am Freitag die drei größten europäischen Staaten mit dem iranischen Außenminister zusammenkommen, um eine Lösung für die Sache noch zu verhandeln und der amerikanische Präsident sagt, ist mir doch egal, ich baller da rein, dann sollte man nicht in erster Linie rausgehen und sagen, Mensch, tolle Sache, war alles irgendwie genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern man muss natürlich auch markieren, wo man selber steht. Dann werden wir auch Einfluss haben und wirken können, auch im Nahen Osten. Wir haben natürlich schon seit Jahren eine andere Geometrie im Nahen Osten. Israel hat seit 2020 mit einigen Staaten mehr, nicht nur mit Jordanien und Ägypten traditionell, sondern auch mit Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko und anderen auch Friedensverträge abgeschlossen, die dazu führen, dass man wirklich florierend miteinander handelt. Es gibt haufenweise israelische Touristen, die in Dubai anzutreffen sind. Auch die Tage weiß ich nicht, aber auch in den letzten Wochen und Monaten. Und natürlich ändert das was. Die gesamte Grundlogik aller gegen Israel ist Gott sei Dank nicht mehr da. Ist aufgehoben, ist aufgebrochen. Trotzdem sind das im Übrigen dieselben Staaten, die dann in der Arabischen Liga dann erklären, dass die Israel mit allem und für alles verurteilen. Aber am Ende des Tages ist ja das Entscheidende, was hinten rauskommt, wie es mal ein berühmter Mann gesagt hat. Und da entstehen auch neue Freundschaften. Das Potenzial, was in dieser Region auszuheben ist, ist gigantisch. Wenn man schafft, den Extremismus zurückzuweisen und tatsächlich das auch walten zu lassen, wir hätten alle was davon. Wir hätten auch als Europa gigantische Chancen im Nahen Osten für Handel, für kulturellen Austausch und vieles andere mehr.
Herr Nouripour spricht ja unter anderem von dem Abraham-Abkommen und auch von den ersten Friedensverträgen. Ist das schon ein Hinweis, wie die Region in einigen Jahren aussehen könnte? Was passiert da? Wer ist da? Mit wem unterwegs? Ist da wirklich so ein großes Potenzial, wie Herr Nouripour sagt?
Wenn man mal das optimistischste Szenario malt, kann man ja ab und an was Positives malen, auch wenn die Welt schrecklich ist. Wir haben zwei Länder, die sind die Nachbarländer Israels, die diplomatische Beziehungen hatten. Ägypten, nach einem Yom Kippur-Krieg 1973, entscheidet sich, Krieg hilft uns allen nicht weiter. Und dann geht Anwar el-Sadat, der Präsident, nach Jerusalem in die Knesset, bietet Frieden an, bekommt den Sinai zurück und ist das erste arabische Land, das anerkennt. Dafür wird er 4 Jahre später von den Muslimbrüdern ermordet. Ja. Das zweite ist Jordanien, Nachbarland, das im Rahmen der Friedensprozesse in den 90er Jahren, als wir schon mal viel, viel weiter waren, ebenfalls anerkennt. Und das waren erste Schritte. Und sonst gab es niemanden in der ganzen Arabischen Liga. Und dann kommt das, was Omid Nuripur beschrieben hat. Die Vereinten Arabischen Emirate, Bahrain, ein mehrheitlich schiitisches Land, Marokko und Sudan erkennen Israel an. Machen Freihandelszonen, haben Touristen, die sich hin und her bewegen. Ändern sich im Inneren ihrer Länder. UAE führt als erstes arabisches Land in den Curricula der Schulbücher im Geschichtsunterricht den Holocaust ein. Gab's nirgendwo. Und sie bauen im eigenen Land eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee als die 3 abrahamitischen Religionen im arabischen Land. Das ist ein großer Schritt gewesen. Dann erwarteten alle, dass Saudi-Arabien dem beitritt. Und dann kam der 7. Oktober. Und manche sagen, er kam auch deshalb, um diesen Prozess zu stören, vom Iran gesteuert. Jetzt sagt Saudi-Arabien heute, wir würden uns da wieder annähern, aber die Israelis müssen Schritte machen auf die Palästinenser zu. Sonst machen wir das nicht. Und Syrien, nach dem Regimeschutz, sagt ebenfalls, wir wollen mitmachen bei den Abraham Accords. Und im Libanon atmen plötzlich Sunniten und Christen auch auf, nachdem der Einfluss der Hisbollah zurückgeht. Also, wenn Netanyahu jetzt aus der Position der Stärke wirklich auf die Palästinenser zuginge, die Verwaltung in Gaza einer palästinensischen Administration übergeben würde, mit Hilfe der Abraham-Sprache.
Aber wen, also auf wen würde man denn zugehen? Wer sind denn in dem Fall die Palästinenser? Das ist ja schwierig.
Ja, da sagen die Golfstaaten, die Abraham-Accords-Staaten, wir brauchen eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde. Alte Präsident Abbas ist es auch nicht. Nee. So, das muss parallel gehen, aber mit irgendeinem müssen sie es ja aufbauen. Ja. So, aber so weit ist Netanyahu auch nicht.
Und aber die Hamas auch nicht.
Ja, die Hamas wäre ja militärisch so zerschlagen, aber Ramallah auch nicht. So, aber es braucht Leute wie Begin, wie Rabin, auch ermordet worden für seinen Schritt, Sadat. Solche Menschen braucht man jetzt, die das gehen.
Wie optimistisch
sind sie
denn? Ich
sehe sie im Moment nicht.
Oh, okay.
Ich sehe sie nicht, aber es kann auch manchmal überraschend sein. Der Begin war eher rechter Flügel des Likud, dem das niemand zugetraut hätte und der es da am Ende gemacht hat. Und wenn es Netanyahu machen würde, hätte das eine hohe Glaubwürdigkeit, weil auch dann von rechts er nicht mehr kritisiert werden könnte. Wenn das einer von der Arbeiterpartei macht, wird die Rechte das immer kritisieren. Das ist dieser alte Spruch, only Nixon could go to China. Also manchmal muss es vom anderen Spektrum gelöst werden. Und nach einem Erfolg im Iran liegt für Netanyahu der Ball auf dem Elfmeterpunkt.
Apokalyptische Szenarien gibt es viele. Ich habe sie alle gerade im Herzen und im Kopf. Aber ich kann da einfach nur beipflichten, es wird ohne einen Hauch von Optimismus, ohne dass wir Hoffnung zulassen, keinen Frieden geben nirgendwo. Und es gibt wirklich sehr viel, was diese Länder auch tatsächlich zusammenbringen kann. Ich bin einmal im Rahmen einer Konferenz von Teheran nach Riad oder andersrum, ich kriege es nicht mehr hin, geflogen. Das ist Fluglinie 3,5 Stunden oder 3 Stunden. Ich glaube, wir haben 1,5 Tage gebraucht, bis wir da hingekommen sind, weil das Land mit dem Land keine Direktflüge zulässt, das mit dem nicht und das mit dem nicht. Die Konnektivität ist schon nicht da, die Begegnungen sind nicht möglich. Also es ist leicht, Hass zu predigen und zu säen. Und wenn man das am Ende des Tages weghaben will, dann muss man Vision und Optimismus zulassen. Dann alles andere wird es noch verschlimmern, was wir gerade erleben.
Das Traurige für uns engagierte Europäer ist natürlich, dass Europa völlig ausfällt.
Das wäre mal nicht zu
fragen. In den 90er Jahren gab es das Quartett Russland, UNO, USA, Europa. Russland war damals noch an Bord, die diesen Prozess begleitet haben. Damit waren alle wichtigen Mächte am Tisch. Mhm. Europa hat sehr viel im humanitären Aufbau und Ähnlichem gemacht. So, Russland ist aus dem Spiel. Die UN hat auch nicht mehr das Image, dass beide Seiten sie akzeptieren. Mhm. Und Europa spricht mit 27 Stimmen. Frau Kallas ist mehr auf die Ukraine konzentriert, versteht die Region, glaube ich, nicht so gut. Herr Borrell vorher hat das gleiche Zeug erzählt, was er als spanischer Außenminister 20 Jahre vorher erzählt hat. Immer nur pro-palästinensisch. Frau von der Leyen ist anders, Frau Metsola auch. So, aber die vier Spitzen der Europäischen Union sprechen schon nicht mit einer Stimme, geschweige denn die Mitgliedstaaten.
Oder die Mitgliedstaaten müssen natürlich auch helfen und die müssen auch zulassen, wenn die E3 zusammenkommen und am nächsten Tag erzählen die dann irgendwie sehr unterschiedliche Sachen. Die Franzosen waren heute und gestern deutlich reservierter in der Bewertung des amerikanischen der amerikanischen Militäraktion, dann wird es auch nicht besser. Also da, wo die Mitgliedstaaten ja auch die Chance haben, zusammenzukommen, wird es nicht besser. Wir werden jetzt morgen NATO-Gipfel haben, dort werden wir die 5% für die Gesamtverteidigung verabschieden. Das sind 3,5% für Militär und 1,5% für Resilienz. Das macht, wenn man es genau sich anschaut, die 5% klingen erschreckend, wenn man sich genau anschaut, macht das Sinn, kann man machen. Aber dann am Tag danach wird Trump sagen, seht ihr, ich habe die Europäer in die Knie gezwungen. Und dann werden alle sagen, ja gut, dass du das gesagt hast. Und dann weiß ich nicht, wie lange das dauert, bis er dann sagt, jetzt brauchen wir aber 6 oder 7. Wenn wir uns daran ausrichten, nur noch zu gucken, dass wir uns mit Trump nicht anlegen, dann werden wir am Ende auch keine europäische Linie hinbekommen.
Wobei er schon die 5% ja für sich erstmal
abgelehnt hat. Ja klar, aber nochmal, die 3,5% haben die Chiefs of Defense der NATO längst gesagt gehabt vor ihm. Und das ist das, was umgesetzt wird. Der Rest, die 1,5% sind ja nicht fürs Militär, sondern für die Gesamtverteidigung. Das sind für die nicht militärischen Ausgaben, die wir für die Verteidigung brauchen. Mhm. Wenn wir aber das wirklich zulassen, dass Trump einfach das sich ans Revers heftet, dann ist die nächste Zahl, die er würfelt,
gerade vorprogrammiert. Herr Laschet, ich würde gerne noch mal, wir sind schon fast am Ende der Sendung, auf die Neuordnung in der Region zurückkommen. Wir haben darüber gesprochen, was die anderen Länder dort in der Region für eine Rolle spielen könnten. Wenn wir den Blick jetzt mal ein Stück weiten Richtung Russland, China, USA, welche Rolle, auch Türkei, welche Rolle spielen diese Länder?
Na gut, das sind ja drei völlig unterschiedliche Akteure. Der Einfluss Russlands ist natürlich gesunken mit dem Sturz von Assad. Sie sind noch da mit ihren
Stützpunkten. Den sie aber auch haben fallen lassen.
Ja, aber irgendwann hilft alle
Unterstützung. Was werden sie denn tun? Sollen sie einmarschieren? Mit welchem Personal?
Das irgendwann hilft alle Unterstützung nichts mehr. Aber das ist nun ein riesig eigenes Thema, Syrien. Ich war ja mit der früheren Außenministerin zusammen dort, wo wir gesagt haben, das sollte signalisieren, die alte Regierung hat die Forderung und die neue wird das fortsetzen, damit keiner denkt, ein Regierungswechsel in Deutschland ändert die Bedingungen. Es gibt ja ein Stück Kontinuität deutscher Außenpolitik. Wenn er die Rechte der Frauen achtet, wenn er die Rechte der Minderheiten, der Alawiten und der Christen schützt, dann kann er Partner Europas sein. So, und er selbst sagt das zu. Was bleibt ihm auch nicht anders übrig. Ja. Und er, um an Ihre Beschreibung da anzuknüpfen, sagt, also, ihr erwartet von mir, ich soll die Kurden schützen im Norden gegen Erdogan. Ich soll den Iran rausdrängen, ich soll die Hisbollah rausdrängen, gleichzeitig soll ich die Russen eindämmen, die noch auf ihrem Stützpunkt sind, und gleichzeitig soll ich noch mit Israel Frieden machen und gleichzeitig soll ich die Rebellenkämpfer ruhig halten, damit die nicht quasi die totale islamistische Revolution einfordern. Ich war unter Sanktionen der USA und Europas und alles Geld, was noch da war, hat Assad entweder nach Dubai oder nach Moskau verschafft. Meint ihr nicht, ihr verlangt ein bisschen viel von mir? Und da muss man sagen, ja. Also das ist nun ein Land, was wir haben jetzt den Anschlag auf die Christen vor 2 Tagen, gestern gesehen. Das ist alles noch sehr fragil und insofern wäre Europa eigentlich der ideale Partner, der ihn auf diesem Weg unterstützen könnte. Und die Amerikaner, die es auch wären, ziehen sich zurück. Das ist ja der Teil der Trumpschen Politik, der mit dem Nahen Osten nichts mehr zu tun haben will. So, und China hat wieder eigene Interessen. Also, und die Türkei ist manchmal konstruktiv und manchmal nicht konstruktiv. Das wechselt auch im Tagesverlauf.
Herr Nuripur, wenn wir uns mal vorstellen, wir sind jetzt 6 Monate weiter. Wie sieht das dann aus in der Region?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich würde mir ja auch nicht trauen, jetzt eine Prognose abzugeben. Die Varianten sind gigantisch auseinander und sehr, sehr viele. Das von wie gesagt, einer schmutzigen Bombe, die Iraner zünden, bis hin zu großem Frieden. Das ist alles möglich. Das haben die auch in der Hand.
Grundsätzlich eher optimistisch?
Nein, ich bin das ehrlich gesagt nicht, aber es ist keine Option. Es ist keine Option, die ganze Zeit da zu sitzen und zu sagen, es wird sowieso alles im Bach runtergehen. Denn dann kann man auch das Arbeiten einstellen. Wir müssen ja ins Handeln kommen. Wir müssen schauen, dass wir die europäische Linie zusammenhalten. Wir müssen schauen, dass die Europäer wieder eine Rolle spielen, die auch selbstständig ist und gehört wird. Wir müssen gucken, dass die Amerikaner nicht gigantischen Schaden anrichten. Wir müssen gucken, dass die Iraner nicht in irgendwelche Rachefeldzüge reinfallen, die ja am Ende Frieden komplett unmöglich machen in alle Richtungen. Und wir müssen die regionalen Partnerstaaten alle mitnehmen und gucken, dass die Zivilbevölkerung geschützt ist. Und natürlich, dass die Israelis ihrem Recht auf ein friedliches und ein sicheres Leben auch gerecht werden können. Ich habe die meisten Aufgaben gerade nicht aufgezählt. Also es ist sehr viel zu tun und sehr viele Akteure spielen mit. Es gibt nicht die eine ordnende Hand, das sind auch nicht die Amerikaner und das sind auch nicht die Chinesen und die Russen. Und dementsprechend ist die Zukunft ungeschrieben. Wenn wir das komplett ohne Hoffnung und Optimismus angehen, werden wir scheitern.
Sind Sie optimistisch?
Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Aber
wir sind eigentlich schon drüber. Welche Rückendeckung hat denn der Sohn des Schahs im Iran?
Ich finde nicht, dass das eine besonders große ist. Ich halte das im Ausland deutlich für signifikanter und größer als im Land selbst. Aber das spielt im Iran gerade keine Rolle. Die Leute versuchen, ihre Sachen zu packen, ihre Koffer zu packen und ihre Autos mit Lebensmitteln voll zu packen und irgendwie wegzukommen ohne Treibstoff. Das ist gerade das Thema.
An dieser Stelle müssen wir leider einen Cut machen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Vor allen Dingen das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei uns.